Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Welche Arbeit macht uns krank? Welche Arbeit hält uns gesund? Das sind einige der Fragen, über die wir sprechen werden heute Vormittag in SWR 1 Leute mit Professor Klaas Lahmann, dem ärztlichen Direktor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik in Freiburg. Guten Morgen und erstmal und herzlich willkommen.
Vielen Dank und morgen heim.
Die Psychosomatik ist, glaube ich, was die Medizin angeht, eine relativ junge Disziplin. In welchen Bereichen hat man da in den letzten Jahren die meisten Fortschritte gemacht?
Ja, es ist eine relativ junge Disziplin. In den Universitäten schon seit einigen Jahrzehnten vertreten. Als klinisches Fach gibt es unseren Facharzt aber erst seit ungefähr gut 2 Jahrzehnten. Ein bisschen eine deutsche Besonderheit. In anderen Ländern gibt es den Facharzt gar nicht. Wir sind so ein bisschen die Brücke zwischen der Psychiatrie und den somatischen Fächern, also innerer Medizin, Neurologie und all den anderen Fächern im Klinikum.
Die Fortschritte, die Sie erzielt haben, in welchen Bereichen sind die besonders erwähnenswert?
Vor allem im Bereich der Psychotherapieforschung. Das Fach heißt ja psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Die Psychotherapie hat sich doch durchaus verbessert. Früher waren Psychotherapien eher ein bisschen unspezifisch, relativ lange. Heutzutage ist das Spektrum größer geworden. Wir haben immer noch sehr langdauernde Psychotherapien, haben aber auch Psychotherapieverfahren entwickelt, gerade aus dem Bereich der Verhaltenstherapie, die schon mit sehr viel kürzerer Dauer und dann einer geringeren Gesamtintensität auch gute Effekte erzielen. Das sind so der eine große Bereich, wo viel entdeckt wurde. Und ein anderer großer Bereich ist, dass man sehr viel mehr verstanden hat, wie denn tatsächlich äußere Umweltbedingungen, Stressoren, Belastungen und so weiter in den Körper hineinkommen und dort auch Spuren hinterlassen. Das ist also nicht mehr Voodoo-Medizin, wie man das früher so ein bisschen gedacht hat. Irgendwie passiert da was, sondern wir haben heutzutage viel mehr Wissen darüber, mit welchen Mechanismen denn nachher tatsächlich Dinge, die wir so im Außen erleben, sich im Körper niederschlagen und dann entweder unsere Gesundheit fördern können, aber eben im schlimmeren Fall auch Krankheiten auslösen oder verstärken können.
In welchen Segmenten, in welchen Bereichen, was Ihre Disziplin angeht, weiß man noch verhältnismäßig wenig?
In der Immunologie, in der Neurologie, in den Neurowissenschaften gibt es schon einige auch sehr ernstzunehmende Erkenntnisse, aber da, glaube ich, ist noch sehr viel Luft nach oben. Da gibt es noch viel zu entdecken. Wohingegen man in anderen Bereichen, zum Beispiel der Kardiologie, schon relativ gut weiß, wie eben äußere Belastungen sich dann in den Körper niederschlagen, dort Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben nicht nur verstärken, sondern tatsächlich auch auslösen können.
Ist ein Ziel Ihrer Arbeit auch, Behandlungszyklen zu verkürzen? Also mit anderen Worten, dass Leute nicht mehr 6 Wochen wegen irgendeiner psychischen Störung beispielsweise in der Klinik sind, sondern vielleicht nur 3 oder 4?
Absolut, der Trend geht dahin. Es wird wahrscheinlich eine Untergrenze geben. Die Kostenträger, die Krankenversicherung und so, die hätten es natürlich sehr gerne, wenn wir die Behandlungen noch weiter verkürzen könnten, auf vielleicht 2 Wochen. Manchmal sind das auch so die Zeiträume, für die erstmal die Kostenerstattung bewilligt wird. Ich glaube, wir brauchen aber natürlich ein gewisses Maß an Zeit. Entwicklungsprozesse erfordern eben einen Einsatz von Zeit. Aber wie Sie sagen, ist es schon so, dass wir versuchen, die Behandlungen effektiver und kürzer zu machen. In den 3 Jahren, in denen ich jetzt in Freiburg bin, haben wir beispielsweise die durchschnittliche Behandlungszeit in unserer Klinik nahezu halbieren können. Also das ist schon so ein Trend, den andere Kliniken auch verfolgen.
Welche Patienten kommen zu Ihnen mit welchen Beschwerden?
Das ist ein riesiges Spektrum. Wir behandeln viele Patienten, die mit ähnlichen Beschwerden kommen, wie sie auch in die Psychiatrie gehen würden. Menschen mit Angststörungen, mit depressiven Beschwerden. In Freiburg haben wir einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Essstörungen, also Menschen mit Anorexie, vor allem jüngere Patientinnen, aber nicht ausschließlich, mit Anorexie, mit Bulimie. Und dann natürlich der große Bereich, der mir selber auch besonders am Herzen liegt, mit den sogenannten funktionellen oder somatoformen Beschwerden. Das sind Körperbeschwerden, bei denen die anderen Ärzte aus den anderen Fächern in der Medizin keine Ursache finden. Menschen mit Schwindel, mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, mit Herzstolpern, Herzrasen, Reizdarmbeschwerden und dergleichen mehr. Das ist so eine große Domäne der psychosomatischen Medizin.
Wie viele intensive Gespräche müssen Sie führen, um rauszubekommen, woher der Schwindel kommt dann beispielsweise?
Die Ursache zu finden, die es häufig so als einzelne Ursache nicht einmal gibt, dauert durchaus relativ lange. Das sind dann eher psychotherapeutische Behandlungsprozesse, in denen peu à peu dann deutlich wird, wo die Ursache liegt. Aber festzustellen, ob ein Mensch krank ist, ob wir eine Diagnose finden oder nicht, das gelingt mit einiger Erfahrung durchaus schon in einem einzigen Gespräch von einer guten Stunde Dauer.
Seelische Beschwerden, die dann auch sozusagen körperliche Reaktionen zeigen, wie häufig findet das statt in unserer Hochleistungsgesellschaft?
Ja, relativ häufig. Die Lebenszeitprävalenz, sage ich auch den Studierenden immer, kann man sich relativ gut merken, ist 13%. Also die verflixte 13. 13 von 100 Menschen mindestens bekommen im Laufe ihres Lebens mal so eine Diagnose. Das ist doch relativ viel, auch verglichen mit anderen Erkrankungen.
Psychische Krankheiten hatten zumindest in der Vergangenheit immer dieses Stigma, man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Und nach 3, 4 oder 5 Wochen spätestens sollte es doch eigentlich gut sein, weil nach 3, 4 oder 5 Wochen ist auch eine körperliche Krankheit meistens dann jedenfalls rum. Gilt das so noch oder ist man da heute etwas toleranter geworden?
Das hat sich zum Glück verändert. Denn wir wissen, psychische Erkrankungen sind nicht so schnell zu behandeln und gehen auch nicht einfach so wieder weg, wie manche banalen Alltagserkrankungen, ein Infekt beispielsweise. Viele psychische Erkrankungen brauchen durchaus Behandlung und die Behandlung, wie wir vorhin schon gesehen haben, die braucht halt eine gewisse Zeit. Auch zusammenreißen hilft nichts. Das war ja auch so eine Annahme, die man eine ganze Zeit lang hatte. So, jetzt stell dich mal nicht so an, reiß dich doch mal zusammen. In der Begutachtung wurde früher von zumutbarer Willensanspannung gesprochen. Ein sehr interessanter Begriff. So mit der Idee, man könnte dem Menschen zumuten, er soll sich doch salopp gesagt mal zusammenreißen. Dem ist halt bei vielen Erkrankungen nicht so.
Dazu kommt, Menschen sind verschieden. Beispiel, wir haben vorhin drüber gesprochen, als eine Musik lief. Leute, die beispielsweise bei einem Auslandseinsatz der Bundeswehr Afghanistan grauenhafte Dinge erleben, da gibt es den einen, der eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und da gibt es einen anderen, der damit gut umgehen kann.
Das gibt protektive Faktoren, die wir aber heutzutage noch nicht ganz genau verstanden haben, also zumindest noch nicht so genau, dass man jetzt vorhergehend sozusagen anterograd schon die Leute zusortieren könnte und wüsste, dieser Mensch hat ein hohes und dieser Mensch hat ein niedriges Risikoprofil. In Ansätzen wissen wir aber solche Faktoren schon, also zum Beispiel psychische Vorerkrankungen, wenig stabile Sozialbeziehungen, frühere Gewalterfahrungen in der eigenen Biografie. Das sind beispielsweise so Risikofaktoren, die dazu führen können, dass jemand vulnerabler ist und dann eher mit einer Störung auf solche enormen Belastungen reagiert.
Die eigene Familiengeschichte, spielt die da rein? Die
spielt auch eine Rolle. In der Familie lernen wir sozusagen Resilienz, also die Faktoren, die uns gesund erhalten. Das sind ganz wichtige Dinge.
Es gibt Berufe mit extremer körperlicher Beanspruchung. Also Dachdecker, Bauarbeiter, Stahlkocher, Bergmänner, solche Berufe. Wie lange kann man die ausüben, bevor man irgendwann nicht mehr kann?
Eine Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann, denn da kommt natürlich auch das Fachgebiet der klassischen Arbeitsmedizin mit zum Tragen, wenn es um physische Belastung geht, wie Sie gesagt haben, das Heben schwerer Gegenstände, Lärm, Hitze, Einflüsse von chemischen Stoffen und dergleichen. Das ist meistens eher das Metier der Arbeitsmedizin. Aber die Psychosomatik spielt dort eine größere Rolle, als man denken würde.
Inwiefern?
Weil auch in den Berufen, die eben mit solchen körperlichen Belastungen einhergehen, psychosomatische Aspekte bedeutsamer sind, als man denken würde. Es gibt beispielsweise eine sehr interessante Studie, bei der man mal geschaut hat, was ist das größte Risiko von Bauarbeitern, arbeitsunfähig zu werden? Ist es das Heben schwerer Lasten? Da hat man verglichen, wenn die mit Hand heben mussten oder so Hilfssysteme zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und man hat zudem die soziale Unterstützung durch den Vorarbeiter erfragt. Und siehe da, das Heben der Lasten, also das Gewicht, was die heben mussten, das war gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender war die Frage, fühlt sich der Bauarbeiter durch seinen Vorgesetzten, durch den Polier ausreichend unterstützt? Das finde ich eine sehr interessante Studie. Da würde man eigentlich nicht davon ausgehen, dass solche scheinbar soften Faktoren doch nachher so ein hartes Outcome bedingen. Also kurzum, auch in diesen von Ihnen beschriebenen Berufen ist es so, dass das Miteinander, das Gefühl, in einer Gemeinschaft zu arbeiten, sich unterstützt zu fühlen, wesentlich mehr zum Gesundbleiben nachher beiträgt.
Kann es sein, oder ist das ein subjektiv falscher Eindruck von mir, kann es sein, dass man sich um solche Berufe, wie wir sie gerade angesprochen haben, auch in der medialen Berichterstattung vergleichsweise wenig kümmert?
In der medialen Berichterstattung meiner Erfahrung nach auch. Wenn wir aber in Industriebetrieben unterwegs sind, sogar bei uns im eigenen Universitätsklinikum, mache ich zum Glück zunehmend andere Erfahrungen, dass ich mitbekomme, dass es eben Initiativen gibt, wo man versucht, gerade diese Berufe, wo vielleicht auch unterschiedliche Kulturen zusammenarbeiten, also Menschen mit unterschiedlichen Sprachen, dass man versucht, Wege zu finden, wie man dort den Teamgeist stärkt, das Gefühl von Zugehörigkeit, von Zusammenhalt, von Teamgeist zu fördern. Da gibt es mittlerweile schon einige Initiativen, erfreulicherweise.
Weil eben auch Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, aus osteuropäischen Ländern, aus anderen Ländern, und dann eben auch mit dem ganzen Konfliktpotenzial, das es ja auch heute in unserer Gesellschaft gibt.
Ja klar, das konstelliert sich immer auch am Arbeitsplatz. Salopp gesagt ist ein Arbeitsplatz immer auch ein Beziehungsplatz. Und Beziehungen können eben sehr gut gesund erhalten, aber Beziehungen können auch, wie wir alle wissen, ordentlich krank machen.
Wenn solche Studien denn angestellt werden und die Ergebnisse vorliegen, haben Sie den Eindruck, Firmen, Konzerne ziehen das in ihre Erwägungen mit ein oder ist es dann eher für die Ablage?
Nö, mittlerweile wird es schon einbezogen, wobei man sagen muss, dass dort die Industrie ein bisschen schneller ist im Vergleich zu zum Beispiel Behörden, Universitäten, Staatsbetrieben. In der Industrie hat man schon erkannt, dass gerade qualifizierte Fachkräfte oder auch anderes Personal, wo Mangel herrscht, dass das eben eine wichtige Ressource ist, um die man sich sehr gut kümmern muss. Und da sind solche Maßnahmen auch ökonomisch gesehen effizient für die Firmen.
Professor Klaas Lahmann, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Seit 3 Jahren, glaube ich, ärztlicher Direktor in Freiburg, davor München. Genau. Ein paar Jahre,
davor 10 Jahre.
Regensburg.
Davor Regensburg.
Und Lahmann und Klaas als Vorname bedeutet, Sie kommen sicher aus Norddeutschland.
Ja, interessanterweise bin ich selber in Franken groß geworden, aber mit einer norddeutschen Familie im Hintergrund.
Okay, wo in Franken?
In Erlangen.
In Erlangen.
Mittelfranken.
Mittelfranken. Mhm. Wissenswertes über Erlangen, über Erlangen. In den 80er Jahren. Genau. Irgend so eine Nummer. Wir wollten darüber reden, welche psychischen Faktoren dazu führen können, dass man krank wird durch seine Arbeit. Fangen wir an mit der Überforderung. Mhm. Gibt es das in einem nennenswerten Ausmaße? Und wenn es Überforderung gibt, macht die krank?
Ja, klar. Kann man so salopp gleich mit Ja beantworten. Aber der Teufel liegt im Detail. Überforderung ist nicht messbar. Denn auf der einen Seite haben wir ja Belastungsfaktoren bei der Arbeit, also beanspruchende Faktoren. Auf der anderen Seite, wie bei so einer Waage, haben wir in einer anderen Waagschale Bewältigungsfaktoren. Und je nachdem, wie die Balance ist, also je nachdem, wie viele Bewältigungsfaktoren ich auch habe, kann mich die Arbeit mehr oder stärker überfordern. Das heißt, man kann nicht aus den Anforderungen objektiv sagen, da kann man nicht überfordert sein bei dem Job oder das ist ein extrem beanspruchender Job, sondern es kommt immer auf die individuelle Balance zwischen den Anforderungen und den eigenen Bewältigungskompetenzen an. Also es ist nicht die Belastung, die uns krank macht, sondern eigentlich die Überbeanspruchung.
Und es hängt möglicherweise auch insofern mit unserer Psyche zusammen, als wir Stress, den wir haben im Beruf, als positiv, als leistungsfördernd empfinden können und umgekehrt als leistungsmindernd oder negativ erleben.
Genau. Also es ist immer so, dass wir, auch wenn wir mit Patienten arbeiten, genauso wie Sie es andeuten, schauen, was gibt es für äußere Faktoren und was bringen wir aber auch für innere Faktoren mit. Es gibt Menschen, die haben so eine genuine Neigung zum Beispiel zum Overcommitment. Also die wollen immer ein bisschen mehr bringen, überfordern sich dann selber. Oder Menschen, die so, ja, salopp gesagt, das Glas immer halb leer sehen, also kognitive Vorannahmen, die dazu führen, dass man sich viel schneller gestresst fühlt. Es gibt eine Anekdote, die ich selber mal erlebt habe, als ich morgens eine Dienstreise angetreten habe, hatte ich was Wichtiges in der Wohnung vergessen, habe aber im 4. Stock gewohnt und musste jetzt nochmal hochrennen. Und als mir das aufgefallen ist, habe ich das Gefühl gehabt, oh nee, jetzt muss ich da nochmal hoch. Und dann habe ich an meine Seminare gedacht, wo ich den Leuten immer erkläre, wie gesund Bewegung im Alltag ist und habe es geschafft, sozusagen im Kopf so einen kleinen Switch zu machen, zu sagen, oh, das nutze ich jetzt, ich sitze eh gleich lange im Flugzeug, jetzt renne ich nochmal die 4 Stockwerke hoch. Und es war ganz verblüffend, was das für einen Unterschied macht. Und diesen Mindset, das ist eben etwas, was Menschen bei der Arbeit mal besser, mal weniger hinbekommen.
Gibt ja auch unterschiedliche Menschentypen. Es gibt den einen, der, wenn er Fehler macht, sagt, komm, passiert, nicht so schlimm, es geht weiter. Und es gibt den anderen, der nachhängt, der ins Grübeln kommt und fragt, warum muss das ausgerechnet mir passieren? Und dann entsteht eine Spirale des Negativen.
Ja.
Das haben Sie vermutlich in Ihrer alltäglichen Praxis auch immer wieder erlebt.
Genau. Also mit diesen Vorannahmen arbeiten wir dann ja auch in der Therapie und dann merken wir, dass es häufig eher darum geht, eben diese innere Welt, also die Außenwelt, die spiegelt sich ja immer in uns als so ein inneres Erleben und dass wir dann viel mehr auf der inneren Bühne arbeiten können und dann in den Therapien manchmal deutlich wird, dass die äußeren Belastungsfaktoren, die am Anfang scheinbar übermächtig waren, im Lauf so einer Beratung oder einer Therapie immer weiter in den Hintergrund treten, weil man merkt, eigentlich geht es um diese, wie Sie das auch eben ausgeführt haben, innere Einstellung, diese inneren Vorannahmen, dieses eigene ja, auch durch seine Lebensgeschichte geprägt sein.
Ja, das heißt, Menschen können sich da auch verändern und diese Selbstzweifel oder diese übertriebenen Selbstzweifel, die einer hat, können dann auch abgebaut werden?
Die können dann abgebaut oder zumindest verbessert werden. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es schlussendlich im Außen schon auch Bedingungen gibt, die objektiv gesehen die ganze Sache schwierig machen können.
Es gibt eine Berufsgruppe, mit denen Sie sich von Berufswegen ganz intensiv beschäftigt haben. Das sind die Lehrer. Und zu dem Sie auch einen persönlichen Bezug insofern haben, Ihre Mutter war Hauptschullehrerin.
Genau.
Darf ich fragen, hat die bis zum Ende gearbeitet oder ist die vorzeitig gegangen?
Nee, die hat zum Glück bis zum Ende gearbeitet. Also keine vorzeitige Erwerbsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, wie es bei den verbeamteten Lehrern heißt.
Ja.
Leider ein Risiko.
Das wäre heute die Ausnahme, Ihre Mutter, die bis zum Ende gearbeitet hat im Lehrerberuf?
Ja, die Ausnahme vielleicht nicht ganz. Also die meisten Lehrer werden zum Glück erreichen schon regulär das normale Rentenalter, Pensionsalter. Aber es gibt eben zunehmende Raten an Dienstunfähigkeit bei den Lehrern. Also aufgrund von insbesondere psychischen Erkrankungen, die Unmöglichkeit eben im vollen Deputat weiterzuarbeiten. Was einen anderen Punkt berührt, dass interessanterweise relativ viele Lehrkräfte Teilzeit arbeiten, weil sie eben auch merken, die Belastungen sind doch so hoch, dass sie sich das volle Deputat, sie sich dem gar nicht mehr...
Welche psychischen Krankheiten sind das, die sich die Lehrer da erarbeiten?
Naja, wenn das formale Krankheiten sind, dann kann es nicht sowas sein wie Burnout, weil das heutzutage noch keine Krankheit im engeren Sinne ist, sondern an Krankheiten sind es dann häufig depressive Störungen, Angststörungen, aber eben auch die vorhin schon angesprochenen somatoformen Störungen, also diese Körperbeschwerden, die man sich auf organmedizinischer Grundlage nicht gut erklären kann.
Weil die objektiven Arbeitsbedingungen sich verschlechtert haben?
Die Arbeitsbedingungen, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, verschlechtert haben, aber sie haben sich zumindest verändert. Die Schule ist heute ein Ort, der sehr viele Aufgaben übernehmen soll, die früher die Familien gehabt haben. Das Klientel, die Zusammensetzung der Schüler hat sich verändert. Die gesamte Gesellschaft ist natürlich im Umbruch. Also Prozesse, Arbeitsprozesse werden verdichtet, fragmentiert. Die ganzen neuen Medien, das sind ja Dinge, die auch in die Schule hineinschwappen.
Sie haben sicher mit vielen Lehrern und Lehrerinnen gesprochen, haben die Ihnen auch erzählt, dass Sie feststellen, dass Faktoren wie Respekt nicht mehr die Rolle spielen, die sie eigentlich spielen sollten?
Durchaus, auch das hat sich verändert. Wobei wir in Baden-Württemberg dort immer noch ein bisschen im Bundesvergleich sogar vorne stehen. Es gab vor einigen Monaten eine Anhörung im baden-württembergischen Landtag zu dem Thema Gewalt gegen Lehrkräfte. Und da wurde 2016 von der Gewerkschaft der Lehrer, vom VBE, Verband Bildung und Erziehung, mal eine Umfrage gemacht, bundesweit, wie viele Lehrkräfte denn Erfahrungen physischer, psychischer oder Cybergewalt, also Mobbing im Internet, gemacht haben. Und in all diesen drei Bereichen ist Baden-Württemberg immer eine kleine Nuance noch besser. Aber immerhin auch in Baden-Württemberg, 21% der Lehrkräfte haben angegeben, selber schon psychische Gewalt erlebt zu haben. Und immerhin 4% damals auch die Erfahrung, körperliche Gewalterfahrung in der Schule gemacht zu haben.
Das Was ist psychische Gewalt?
Psychische Gewalt ist Beleidigungen, verbale Angriffe, Verleumdung, dergleichen mehr.
Ja, die eine Frage ist, wie man selber damit umgeht. Die andere Frage ist, wie man durch Vorgesetzte geschützt wird.
Mhm.
Welche Erfahrungen oder von welchen Erfahrungen haben Lehrer Ihnen da berichtet?
Also auch in dieser Umfrage wiederum gibt es sogar belastbare Zahlen, dass im Bundesdurchschnitt nur 85% der Lehrkräfte das Gefühl hatten, in solchen Situationen ausreichend unterstützt zu werden. Und da war leider Baden-Württemberg sogar ein kleines bisschen schlechter, wobei das jetzt eben in Anführungsstrichen nur eine Umfrage ist. Baden-Württemberg waren es 65% der Lehrkräfte, die das Gefühl hatten, dort ausreichende Unterstützung zu erfahren. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem wir auch ansetzen, indem wir versuchen, dieses Thema in die Breite zu bringen, auch Schulleitungen dafür zu sensibilisieren. Und da bewegt sich auch was. Also es gibt nicht nur schlechte Nachrichten.
Das Stichwort Burnout. Ist Burnout eine andere Bezeichnung für Depression?
Nein, Burnout ist ein Syndrom und keine Krankheit. Depression ist ja klar definiert. Also da gibt es Diagnosekriterien und eine Depression kann man klar als Krankheit diagnostizieren. Sie ist auch in dem internationalen Diagnosekatalog ICD-10, der derzeit gültig ist, so verankert. Wohingegen das Burnout-Syndrom eben ein Syndrom ist. Syndrome sind ein bisschen breiter, haben weichere Grenzen, können dann aber fließend in eine Depression übergehen. Aber immerhin ganz interessant, dass erst Ende Mai diesen Jahres bei der 72. Weltgesundheitsversammlung World Health Assembly in Genf das Burnout-Syndrom als Syndrom in die jetzt 2022 kommende Klassifikation der Erkrankungen überhaupt aufgenommen wurde. Vorher war das noch nicht mal als Syndrom verankert.
Was sind die wichtigsten Kriterien für einen Burnout?
Die wichtigsten Kriterien sind zum einen eine zunehmende Erschöpfung, vor allen Dingen eine emotionale Erschöpfung, dann eine zunehmende Leistungsunfähigkeit. Menschen machen mehr Fehler und als drittes und sehr wichtiges Kriterium so eine zunehmende Entfremdung gegenüber der eigenen Arbeit. Häufig auch verbunden mit so einem Gefühl von Zynismus. Wenn man mit Menschen zu tun hat, entfremdet man sich von den Menschen, macht sich darüber lustig, aber man kann auch Zynismus gegenüber Berufen entwickeln oder in Berufen, in denen man nicht mit Menschen arbeitet.
Aber alle drei Faktoren haben doch auch mit Depression was zu tun, oder?
Ja, also wie gesagt, deswegen sind die Übergänge fließend. Bei der Depression ist es aber so, dass die drei Hauptkriterien sind eine depressiv gedrückte Stimmungslage, eine Antriebsminderung und eine Freudlosigkeit. Diese Antriebsminderung, also das Gefühl, der Akku ist leer, das ist die größte Schnittstelle zum Burnout-Syndrom. Aber diese Freudlosigkeit, die muss man beim Burnout nicht unbedingt haben. Es kann sein, dass man zu Hause dann durchaus in seinen Hobbys sich noch irgendwie energetischer fühlt als bei der Arbeit. Ja. Und gerade dieser Zynismus, diese Depersonalisation, diese Entfremdung gegenüber der Arbeit, das ist wiederum ein Merkmal, was dem Burnout sehr eigen ist und bei der Depression jetzt nicht unbedingt auftreten muss.
Wie schaffen Sie es, Menschen von ihrer Burnout-Erkrankung oder von diesem Burnout-Syndrom wegzukriegen?
Naja, das sind häufig längere Prozesse, an denen auch der Betroffene oder die Betroffene mitwirken muss. Also es ist, je nachdem wie ausgeprägt das Burnout-Syndrom ist, leichter oder schwieriger. Burnout entwickelt sich ja nicht über Nacht, sondern das ist ein sich schleichend entwickelnder Prozess. Je nachdem, wie lange dieser Prozess schon geht, ist es eben einfacher oder schwerer, die Menschen da wieder rauszubekommen.
Macht es Sinn für denjenigen, der das Gefühl hat, er rutscht in einen Burnout, sich früh nach Hilfe umzugucken?
Ja, absolut. In den ersten Stadien, wenn man merkt, irgendwas stimmt doch, glaube ich, nicht, helfen durchaus auch schon Gespräche mit Freunden oder mit befreundeten Kollegen. Dann helfen, so machen wir es ja zum Beispiel auch bei den Lehrern, Präventionsprogramme. Wir haben Lehrer-Coaching-Gruppen nach dem Freiburger Modell, die wir anbieten. An denen nehmen Lehrer teil, die sich irgendwie belastet fühlen oder das Gefühl haben, das könnte mal ein Thema werden, aber die noch nicht fassbar krank sind. Solche Maßnahmen helfen auch. Und im weiteren Verlauf, wenn man merkt, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da selber nicht mehr raus, auch nicht mit Unterstützung von Freunden, dann lohnt es sich schon auch mal, den Hausarzt anzusprechen oder gegebenenfalls sich an einen Psychotherapeuten oder Psychosomatiker zu wenden.
Hat Burnout in jedem Fall auch mit Angst zu tun?
Nicht in jedem Fall, aber Angst ist schon ein Thema, also Angst vor weiterem Verlust der Leistungsfähigkeit, wie wir vorhin gesehen haben, so diese inneren Grübelspiralen, die dann angeworfen werden. Was ist, wenn, kommen die Leute ins Grübeln. Manchmal machen sie sich sogar Sorgen darüber, dass sie sich so viele Sorgen machen. Wir nennen das dann Metasorgen. Und dann an den Begrifflichkeiten merkt man schon, da ist man dann schon tiefer im Sumpf drin.
Kann man, Herr Lahmann, am gebrochenen Herzen sterben?
Ja.
Ja, wie geht das?
Es gibt das Broken Heart Syndrom. Wurde in Japan entdeckt oder erst beschrieben. Deswegen heißt es auch Takotsubo-Syndrom, weil das Herz dann aussieht, das schlagende Herz, wie so eine japanische Tintenfischfalle, nämlich wie ein bauchiges Tongefäß. Ist es so, dass der Herzmuskel unten an der Spitze gar nicht mehr pumpt, sondern sozusagen schlaff ist, wie so dieses bauchige Tongefäß. Und dieses Phänomen entsteht durch eine Stressbelastung. Der Herzmuskel wird gleichsam mit Stresshormonen vergiftet und kann dann nicht mehr richtig pumpen. Diese Menschen mit diesem Broken Heart Syndrom, wenn die das Krankenhaus erreichen, haben zum Glück eine recht geringe Sterblichkeit, aber man geht davon aus, dass durchaus ein relevanter Prozentsatz der plötzlichen Herztode, die sich außerhalb vom Krankenhaus ereignen, wo man dann die genaue Todesursache nachher gar nicht mehr feststellen kann, zu Lasten von diesem Broken Heart Syndrom gehen. Also man kann ja am gebrochenen Herzen sterben.
Und alles nimmt seinen Ausgang mit der Psyche?
Ja, wobei man heutzutage auch weiß, dass nur ungefähr ein Drittel dieser Takotsubo-Fälle wirklich klar auf psychosozialen Stress zurückzuführen sind. Bei einem Drittel ungefähr weiß man es gar nicht so genau. Und ein Drittel sind auch körperliche Belastungen, beispielsweise starke oder stärkste körperliche Überlastung, aber auch so Dinge wie Intensivaufenthalte, also medizinisch bedingte körperliche Stressoren.
So wie Sie es gerade geschildert haben, bedeutet das, dass ein gebrochenes Herz jetzt im übertragenen Sinne auch zuständig sein kann für Schlaganfälle und für Herzinfarkte?
Ja, Also es ist nicht immer dann so akut, dieses gebrochene Herz, aber wir wissen, dass eben tatsächlich für kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, Schlaganfälle, dass da eben tatsächlich psychosoziale Stressoren auch ein relevanter Risikofaktor darstellen. Ganz interessant, als ich selber Medizin studiert habe, so Mitte der 90er, haben wir darüber noch gar nichts gehört in der Kardiologie. Heutzutage weiß jeder Kardiologe, dass eine depressive Störung genauso ein Risikofaktor beispielsweise für die koronare Herzerkrankung, also die Vorstufe vom Herzinfarkt ist, wie beispielsweise Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht und dergleichen.
Psychische Probleme ein Risikofaktor, auch wenn es darum geht, ob Krebs entsteht?
Das ist eine Frage, die werde ich ganz oft gefragt von Patienten, die eben unter Krebs leiden. Da kann man die Patienten insofern beruhigen, als dass man sagen kann, nein, Krebs entsteht nicht aufgrund von psychischem Stress, auch wenn die Menschen manchmal das Gefühl haben, der Stress, der hat mich so krank gemacht. Wir wissen aber, dass in der Folge von Krebserkrankungen psychosoziale Belastungsfaktoren sehr wohl eine Rolle spielen, vor allen Dingen bezogen auf die Lebensqualität. Die Frage, ob Psychotherapie nachher auch die Lebenszeit verlängert, die ist immer noch nicht endgültig beantwortet. Aber wenn es überhaupt Effekte gibt, dann sind die nicht groß. Man geht eher davon aus, Lebensqualität wird besser durch Psychotherapie bei Krebserkrankungen, aber nicht unbedingt die Lebenszeit.
Eine kranke Psyche, Auswirkungen auch für das Entstehen von Autoimmunerkrankungen?
Jein. Also wir wissen zum Beispiel bei Multipler Sklerose, dass da der Stress nicht ursächlich ist. Aber wenn man schon eine Multiple Sklerose-Erkrankung hat, dann können Stressoren Schübe mit anschieben, antriggern und auch die Intensität erhöhen. Also auch da in diesem Bereich der Psychoneuroimmunologie wird momentan viel geforscht. Und gerade das Immunsystem ist ja was sehr Spannendes. Wir wissen, dass wir beispielsweise auch bei Menschen das Immunsystem sogar konditionieren können. Also man kann dem Immunsystem vorgaukeln, es bekommt beispielsweise jetzt ein Medikament, obwohl man nur Placebo bekommt und das Immunsystem verändert sich. Das ist ganz erstaunlich.
Also die Konditionierung des Immunsystems, total spannend, wusste ich gar nicht, dass es gibt. Wir reden noch ein bisschen ausführlicher drüber am Ende der Sendung. Wir haben etliche Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die zum einen bestätigen, was sie über die Lehrer erzählt haben. Eine Mail einer Hörerin, die sagt, man sollte vielleicht auch Pflegeberufe erwähnen, mit denen sie ja nun von Berufswegen zu tun haben, die einen Mörderstress haben zum einen und eine vergleichsweise geringe Bezahlung zum anderen. Korrekt so?
Das ist korrekt.
Ja.
Es geht viel um die sozialen Berufe. Die haben einen Risikofaktor oder einen Belastungsfaktor gemein. Das ist die Affektansteckung. Affekte, Gefühle sind ja ansteckend. Und in sozialen Berufen, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, denen es nicht gut geht, die ängstlich sind, die Schmerzen haben, die aufgedreht sind, wie beispielsweise in der Schule, dann übertragen sich diese Affekte auf uns. Wir haben, während die Musik lief, kurz darüber gesprochen. Ich habe Ihnen erzählt, wenn ich Medizin studiere, im Staatsexamen prüfe, bin ich am Ende fast genauso fertig wie die. Ja. Weil diese Aufregung über die 4 Stunden, die so ein Examen dauert, ein mündliches, sich überträgt auf die Prüfer. Und das ist ein biologischer Faktor, gegen den man sich kaum wehren kann. Das ist ein Risikofaktor, wie gesagt, in allen sozialen Berufen.
Das heißt, diese Form von Empathie kann man sich nicht abtrainieren?
Ja, die kann man ein bisschen abtrainieren, aber das möchte man gerade in diesen Berufen eigentlich nicht haben. Und das andere ist die von Ihnen angesprochene Bezahlung. Ja. Das sind so Reward-Faktoren. Also Geld ist nicht die einzige Gratifikation, die wir bekommen, aber halt schon auch eigentlich unerheblicher.
Wir wollten sprechen über die Konditionierung des Immunsystems. Und diese Konditionierung des Immunsystems hat wie viel mit Placebo zu tun?
Ja, sehr viel. Das ist ein Placebo-Effekt. Auf Basis einer vertrauensvollen Beziehung kann man Menschen eben auch mit Placebos suggerieren, dass das Immunsystem nun Effekte zeigen wird. Mhm. Und das ist ein interessanter Ansatz in der Forschung. Der ist noch nicht bis in die klinische Forschung hinein gegangen, aber wir haben auch schon kurz darüber gesprochen, dass es beispielsweise Überlegungen gibt, was man da alles machen könnte. Man könnte zum Beispiel Medikamente, die mit großen Nebenwirkungen behaftet sind, beispielsweise der Chemotherapie, in der Zukunft vielleicht irgendwann intermittierend, also immer zwischendurch, durch ein Placebo ersetzen, was dann die gleiche oder fast die gleiche Wirksamkeit hat, aber natürlich andere Nebenwirkungen. Das ist ein großes Thema in der Placebo-Forschung. Die Effekte von Placebos auch bei, in Anführungsstrichen, härteren Medikamenten. Ja. Aber auch natürlich die schädlichen Effekte von Placebo, das sogenannte Nocebo.
Was bedeutet das?
Nocebo ist genau der umgedrehte Effekt. Also Placebo heißt ja, ich werde gefallen, ich werde helfen. Nocebo ist, ich werde schädigen.
Okay.
Also die Nebenwirkungen, die auch durch Placebos entstehen können, beispielsweise durch unbedachte Aufklärung, kann man Menschen ja auch schädigen.
Dann gibt es noch Open Placebo, also offenes Placebo. Das heißt, derjenige, der was kriegt, weiß, dass es nicht wirkt und es wirkt trotzdem.
Sehr spannendes Phänomen. Wir wissen, dass die sogar fast genauso gut wirken wie Placebos, nicht ganz so gut. Aber ich kann Menschen ein Placebo verschreiben, indem ich dann beispielsweise darauf hinweise, dass wir aus der Forschung mittlerweile wissen, dass Placebos auch wirksam sind, wenn das Gegenüber weiß, dass es ein Placebo bekommt und ihm anbieten, möchten Sie ein Placebo haben? Und dann wird dieses offen gegebene Placebo auch gute Effekte haben. Dinge, die man für sich selber ja auch nutzen kann. Wir haben vorhin schon über Multivitaminpräparate bei Erkältung gesprochen. Das könnte sowas sein. Ich weiß, es bringt eigentlich medizinisch nichts. Ich glaube aber dran und habe den Effekt.
Total spannendes Thema und eigentlich der Inhalt einer neuen Sendung. Für heute war es das. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren. Das war es in Leute heute Vormittag mit Professor Klaas Lahmann.
Eins gehört.